Und dann schauen wir uns in der Apostelgeschichte etwas an heute Morgen. Lieber Vater, hab Dank wieder für diesen Morgen. Danke auch für den Regen, der all das Grün schenkt, Herr, diese Frische. Ich danke dir, Vater, für das Zusammensein jetzt unter deinem Wort. Herr, rede du in deiner Wahrheit. Und Herr, mögest du es schenken, dass wir innerlich still sein können, um dich zu hören. Herr, es sind oft so viele Gedanken, die sich schon früh morgens drehen. Und wir tun uns oft schwer, zur Ruhe zu kommen. Und so, Herr, möchte ich bitten, dass du redest. Und ich bete, dass wir bereit sind, zu hören. Danke für diese Möglichkeit jetzt. Und danke für dein gutes Wort, das uns das Leben verkündet. Amen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag auf Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich lese da ein paar Verse vor. Apostelgeschichte Kapitel 1 und wir lesen die Verse 1 bis 9. Okay? Da lesen wir Folgenden. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ. Das heißt, der Auferstandene ließ sich 40 Tage lang sehen. Und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das waren übrigens die letzten Worte Jesu, mit Ausnahme der 7 Briefe im Buch der Offenbarung. Aber bevor Jesus in den Himmel fuhr, hat Jesus diese letzten Worte zu seinen Jüngern geredet. Und sie haben gesagt, Herr Jesus, wann kommst du wieder, wann wird alles neu, wann kommt die neue Erde? Und dann hat Jesus gesagt, es ist nicht eure Sache, das zu wissen. Das braucht ihr nicht wissen. Und dann sagt ihr, aber Vers 9, das müsst ihr wissen. Was müssen wir wissen? Guten Morgen übrigens. Kommt ruhig rein, da sind ein paar Sessel und so, gell? Aber sagt Jesus, ich möchte euch jetzt drei Dinge sagen, die ihr wissen müsst. Und das erste ist folgendes. Im Vers 8 sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wisst ihr, was die Jünger zu diesem Zeitpunkt brauchten? Das war Kraft. Christi Himmelfahrt geschah ja 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, als Jesu auferstanden ist von den Toten, vergingen 40 Tage, wo Jesus immer wieder erschienen ist. Und in diesen 40 Tagen hat sich die Schwäche der Apostel erbarmungslos offenbart. Wir wissen, Judas hat Jesus verraten, hat sich dann aufgehängt. Petrus hat dreimal behauptet, dass er Jesus nicht kennt. Johannes hat das Ganze nur von der Ferne betrachtet, das Kreuzesgeschehen. Alle anderen sind abgehauen. Es ist keiner bei Jesus geblieben. Und dann haben sich alle abgeschlossen und versteckt in Jerusalem in irgendeinen Raum. Sie haben alle total versagt. Übrigens, wenn du total versagt hast, ist die beste Voraussetzung für dich, den Heiligen Geist zu empfangen. Als sie total versagt haben, hat Jesus gesagt, ich werde euch Kraft geben. Übrigens, es gibt zwei verschiedene Worte für Kraft in den Evangelien, im Griechischen. Hier lesen wir, ihr werdet Kraft empfangen, das ist das griechische Wort Dynamis. Davon haben wir das Wort Dynamit oder dynamisch. Das ist explosive Kraft, Energie. Es gibt noch ein anderes Wort für Kraft, das lesen wir in den letzten Worten Jesu im Matthäus-Evangelium. Brauchst nicht aufschlagen. Matthäus 28, ganz zum Schluss, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben. Das ist das Wort Exousia. Und das hat zu tun mit Autorität. Ich habe die ganze Autorität. Wie wenn ein Polizist mit der Uniform durchgeht. Der hat Autorität durch seine Uniform. Nun, was ist der Unterschied zwischen Dynamis und Exousia? Sieh dir, Autorität ohne Energie, Exousia ohne Dynamis, ist hilflos. Ich war letzten Dezember, also vor 5 Monaten war ich in Amerika, zuerst in Colorado, auf einer Konferenz gesprochen und dann in Seattle. Und in Seattle war ein lieber Freund von mir, ein Pfarrer, wo ich in seiner Gemeinde gepredigt habe. Und der hat 4 Gottesdienste jeden Sonntag, weil nicht alle Platz haben. Man muss 4-mal das Gleiche sagen. Und der hat gesagt, er führt uns einen Tag rauf in die Berge und wir gehen Schneeschuh wandern. Und dachte, ja super, sehen wir ein bisschen was. Und da sind wir raufgefahren in die Berge, das heißt Alpental. Alpental, so heißt das dort. Und da sind wir raufgefahren und das war so am 10. Dezember, da hat es wahnsinnig viel Schnee gehabt. Und wir hatten heuer auch viel Schnee, aber dort haben sie viel mehr. Das war 10. Dezember so, die haben über 2 Meter Schnee am Wegrand, neben der Straße gehabt. Ziemlich frischer Schnee. Und wir sind raufgefahren, sind reingewandert ins Tal. Und noch ein Bergführerkollege war bei mir, der Hansi. Und wir sind auch beide im Bergrettungsdienst und Höhlenrettungsdienst. Und wir sind da reingegangen mit dem Pfarrer, mit dem Richard. Und haben gedacht, was der da macht, das ist nicht ganz sicher. Das war so ein Tal, und haben gedacht, links und rechts, das ist ziemlich lawinengefährlich. Aber ja, danke, das ist echt nett von dir. Danke. Und da sind wir dann reingewandert und haben gedacht, oh, der Richard, der wird das schon wissen, ein Stück gehen wir rein. Und wir sind keine 10 Minuten gegangen, da kam eine Frau entgegengelaufen und hat geschrien, die war ganz aufgelöst, da ist jemand verschüttet geworden von der Lawine. Und haben gefragt, wo? Ja, ungefähr eine halbe Stunde da hinten. Und der Hansi und ich mit den Schneeschuhen sind halt dann reingelaufen, geschwitzt wie blöd. Und da sind ja 10 so planlos rumgestanden da. Und wir machen das öfter mal. Und so haben wir die ganzen Dinge da organisiert, die Leute, die da rumstanden, die Schneeschuhwanderer. Von den Skistöcken die Teller runtergerissen und haben sie organisiert und angefangen zu sondieren. Aber es war eigentlich schwierig, weil wahrscheinlich die Verschüttete lag ungefähr 6 Meter drunter und die Skistöcke sind vielleicht 1 Meter lang und dann kannst du mit der Hand noch ein bisschen rein. Und wir hatten nur eine Schaufel. Also wir hatten zwar alle Autorität, die haben genau gemacht, was wir sagen. Die hat niemand gefragt, von wo seid ihr? Die wussten einfach, die wissen, was sie tun und haben alles gemacht. Wir hatten Autorität, aber wir hatten keine Kraft. Autorität ohne Kraft ist pathetisch, ist hilflos. Eineinhalb Stunden später kam erst die Bergrettung von da drüben und die hatten die beste Ausrüstung. Die hatten 5 Meter lange Sonden dabei, die hatten die besten Schaufeln dabei und sie haben sofort übernommen natürlich. Und ich wollte denen noch erklären, wo die liegt, weil ich war mir ziemlich sicher zu wissen, wo sie liegt, aber die haben nicht mehr gehört. Haben gesagt, haut ab, wir übernehmen hier, wir machen das. Ist ja auch irgendwie verständlich. Und so mussten wir abhauen, wir konnten nichts mehr sagen. Und der Hans und ich haben noch so 10 Minuten von der Ferne zugesehen, ein bisschen. Und haben gesehen, die finden die Verschüttete nie. Sie waren erstens viel zu spät, zweitens total unorganisiert. Einen dummen Hund hatten sie dabei, der sowieso nichts findet. Das siehst du sofort, ob der was findet oder nicht. Und es war auch so, sie haben sie erst 10 Tage später gefunden. Jetzt hätten wir alle Kraft gehabt, alle Dunamis hätten wir gehabt, die besten Sonden, die besten Schaufeln, aber wir hatten keine Autorität mehr. Weil Kraft ohne Autorität ist gefährlich. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Al-Qaida, hat absolut keine Konstitution. Al-Qaida hat keinen Auftrag von irgendeiner öffentlichen Stelle. Sie hat keine Autorität, aber sie hat viel Dynamis. Obwohl sie keine Autorität hat, können sie die Weltmacht mit einem Schlag niederlegen. Ganze Fluglinien bankrott bringen und ein Telefonanruf genügt, um eine ganze Stadt zuzusperren. Das ist Dynamis ohne Autorität. Wisst ihr, warum ich so gerne Christ bin? Wisst ihr, warum ich so gerne zu Jesus gehöre? Weil Jesus nicht nur mein Herr ist, der alle Autorität hat, sondern weil er auch die Kraft gibt, um seinen Forderungen zu entsprechen. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Autorität, alle Macht. Ich bin der König aller Könige. Ich bin der Herr aller Herren. Es gibt keine größere Autorität als mich auf dieser Erde. Aber wenn du und ich, wenn wir nur wissen, dass Jesus die Autorität ist in meinem Leben und wir nichts von seiner Kraft kennen, dann werden wir feststellen, dass wir nichts ausrichten. Ich treffe heute viele kraftlose Christen. Sie würden absolut zugeben, dass Jesus ihr Herr ist, die Autorität hat, aber sie kennen nichts von seiner Kraft. Und das ist etwas pathetisch. Christus ist nicht nur der Herr. Bitte merkt euch das. Er ist nicht nur der Herr. Er gibt uns auch die Kraft, um seinen Forderungen zu entsprechen, die Dynamis. Darum dürfen wir niemals die Autorität Jesu getrennt sehen von der Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist in uns befähigt uns, das zu tun, was Jesus uns als Herr befiehlt zu tun. Nächste Woche, völlig egal, was auf dich jetzt zukommt, Pfingsten ist heute vorbei, morgen beginnt wieder der normale Alltag. Was immer auf dich zukommt die Woche, du darfst wissen, Jesus sagt dir nicht nur, was du tun sollst, er gibt dir auch die Kraft, es durchzuführen. Es kann sein, dass du nach Hause gehst und du weißt, du musst jemand vergeben. Der Heilige Geist wird dir die Kraft geben, es zu tun. Es kann sein, dass du nach Hause kommst und du weißt, du sollst jemand einen Brief schreiben, einen Anruf tätigen und der anderen Person sagen, es tut mir leid. Übrigens, es tut mir leid, gehört ins Vokabular der Christen. Sagt es oft. Es ist wichtig. Es kann sein, dass du für einen Kranken beten sollst. Du brauchst keine Angst haben. Was immer Jesus dir aufträgt, wird er dir die Kraft geben, es auch zu tun. Darum bin ich gerne Christ. Mein Konfirmationsspruch, den mir unser Pfarrer gegeben hat vor vielen Jahren, ist im Psalm 37, Vers 5. Er ist zu meinem Lebensvers geworden. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn dann wird er handeln. Befiehl dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn, dann wird er handeln. Wer handelt? Er handelt. Darum, unsere Abhängigkeit zu Jesu muss immer gekoppelt sein mit unserem Gehorsam. Beides gehört zusammen. Ich bin gehorsam und abhängig. Das, was du mir sagst, Jesus, musst du auch vollbringen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich kann es nicht. Die Jünger zum Beispiel, die anerkannten Jesus als ihren Herrn bereits vor Pfingsten. Aber sie wussten nichts von seiner Kraft. Sie sind Jesus nachgefolgt als ihren Herrn und Meister. Aber sie kannten nichts von seiner Kraft, die er gibt. Erst zu Pfingsten stand Petrus auf, predigte und 3000 Leute haben sich bekehrt. Das ist die eine Geschichte, die in Apostelgeschichte 3, ich lese da nur ein paar Verse vor, Apostelgeschichte 3, das ist, wo Petrus diesen Lahmen heilt. Ich zeige euch da ein paar Verse. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Er bettelte jeden Tag, dieser lahme Mensch, über viele Jahre. Übrigens, der ist auch da gesessen, als Jesus in den Tempel ging. Und Jesus hat ihn nie geheilt. Vers 3. Als dieser nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, da bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach: Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach: Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Geh umher. Und dann stand er auf und ging. Übrigens, das gefällt mir so, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Heute ist es manchmal leider so, dass wir sagen, Silber und Gold haben wir, aber dürfen sonst nichts mehr. Und wisst ihr, was dann geschieht? Im Vers 11. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in die Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Als aber Petrus das sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit das bewirkt, dass er gehen kann. Es ist der Knecht Jesu, sagt er dann. Petrus sagt, das hat nichts mit uns zu tun. Jesus hat diesen Mann geheilt, nicht wir. Es ist die Kraft von ihm, nicht meine Kraft. Das ist nicht die Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte von Jesus. Wie Jesus durch die Apostel wirkt. Ist dir bewusst, dass Jesus heute genauso lebt wie damals? Ist dir bewusst, dass du seine Kraft heute genauso in Anspruch nehmen kannst wie damals Petrus? Weißt du, dass wenn du diese kommende Woche im Gehorsam Jesus gegenüber lebst, dass der Heilige Geist völlig ausreichend ist, um all das zu tun, was er dir befiehlt? Freunde, nur das ist Leben aus dem Geist. Sonst lebst du aus dem Fleisch. Und das ist sehr frustrierend. Das Zweite, Jesus hat gesagt, ich werde euch Kraft geben. Ihr werdet Kraft empfangen. Wir sind Empfänger. Wir haben gestern darüber geredet. Wir müssen empfangen, immer empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu nun? Und ihr werdet meine Zeugen sein. Gesundheit. Im Dauernhof haben wir den Vortragssaal, etwas kleiner wie hier. Da habe ich vorne zwei Bibelverse draufgegeben. Das habe ich von Liebenzell mal gesehen, hat mir gut gefallen.
Auf der rechten Seite, das heißt von hier links,
habe ich geschrieben Matthäus 16, wo Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und hier habe ich geschrieben, und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir bauen nicht Gemeinde, das tut Jesus. Wir bezeugen nur, dass er die Gemeinde baut. Und übrigens, wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann sagt er nicht, du sollst Zeugnis ablegen am Freitagabend in der Jugendstunde oder Sonntagmorgen im Gottesdienst. Das ist ja auch gut. Aber Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Seht ihr, die Frage ist nicht, ob du Zeuge bist oder nicht. Wenn du wiedergeboren bist aus dem Heiligen Geist, dann bist du ein Zeuge. Ob du es willst oder nicht. Du bist immer ein Zeuge Jesu. Die Frage ist nur, bist du ein guter oder ein schlechter Zeuge? Bist du ein wahrer oder bist du ein falscher Zeuge? Ich habe am Samstagabend kurz darüber geredet, als ich Christ war, betrunken, Dinge getan habe, für die ich mich schäme. Und ich habe von Jesus geredet, speziell nach dem fünften Bier. Aber niemand wollte diesen Jesus. Die Wende war übrigens, das war ganz interessant. Ich habe geraucht früher, obwohl ich Asthma hatte und nicht wenig getrunken. Ich war aber Christ. Du kannst Christ sein und leben wie Satan. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann sogar eine Jugendgruppe geleitet bei uns vor Ort. Mit die ging ich klettern. Und die haben mich irgendwie bewundert, weil ich im Klettern ziemlich gut bin oder war. Und dann habe ich ihnen ein bisschen was von der Bibel erzählt. Und da weiß ich, beim Bergrettungsdienst, da hatten wir so ein Fest, so ein Bierzelt. Und da habe ich an der Bar gearbeitet. Und da stand ich an der Bar, bin so draufgelehnt, Zigarette und hier den weißen Spritzer, Wein. Und so dagestanden, und dann haben beim Eingang zwei von den Teenagern reingeschaut, mit die ich gerade am Wochenende vorher auf der Alm war, klettern und Bibel erzählt. Wenn mir irgendjemand gesagt hätte, du sollst nicht rauchen und du sollst dich nicht betrinken, dann hätte ich fertig gemacht, hätte ihm gesagt, wo steht das? Aber es hat niemand gebraucht. Als die zwei Teenager da reinschauten, da bekam ich einen Stich ins Herz. Ich wusste, was ich da mache, das passt nicht zusammen. Das war der Wendepunkt, unter anderem. Seht ihr, ich war immer ein Zeuge Jesu. Immer. Ich war auch da, mit Zigarette und halb betrunken, ein Zeuge Jesu. Allerdings ein falscher. Ich habe geheiratet am 4. Juli 1987, das ist der Independence Day, gell? Amerikanischer Tag der Freiheit, da habe ich mich abhängig gemacht. 4. Juli 1987, ist fast 17 Jahre aus. Bevor den 4. Juli 1987 hatte ich eine Wahl, ob ich Ehemann sein will oder nicht. Am 4. Juli 1987 wurde ich vor Zeugen gefragt, ob ich nun die Hannelore heiraten will. Mit allen Konditionen, der sagt da irgendwas, guten und schlechten Tagen und so weiter. Rest habe ich vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will es. Sie wurde auch gefragt. Und dann hat der Pfarrer Herkenrath gesagt, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Seit dem 4. Juli 1987 habe ich keine Wahl mehr, ob ich Ehemann sein will oder nicht. Ich bin immer Ehemann. Die Frage ist nur, ob ich ein guter oder ein schlechter Ehemann bin, ein wahrer oder ein falscher Ehemann. Aber ich kann nicht aufstehen heute in der Früh und sagen, soll ich heute Ehemann sein? Na, heute mal nicht, heute los ich mal aus. Geht nicht. Ich bin Ehemann. Die Frage ist nur, bin ich ein richtiger oder ein falscher? Genauso kannst du nie aufstehen in der Früh und sagen, soll ich heute ein Zeuge Jesus sein? Na, heute ist ein schlechter Tag, heute bin ich mal keiner. Du bist ein Zeuge. Die Frage ist nur, welcher. Denn so wie du lebst, bist du ein Zeugnis dafür, was Jesus wert ist. Genauso wie ich als Ehemann lebe und ein Beispiel dafür bin, ob es wert ist, verheiratet zu werden oder nicht, durch mein Leben. So sehen Menschen, wenn sie dich ansehen, ob ein Leben mit Jesus sich lohnt oder ob ein Leben mit Jesus eigentlich Blödsinn ist. Übrigens eine Frage an dich. Wenn Menschen dich anschauen, was sehen sie? Sehen sie, dass ein Leben mit Jesus ein Abenteuer ist? Dass es spannend ist? Oder sehen sie, dass sich ein Leben mit Jesus eigentlich nicht wirklich lohnt? So wie du lebst. Das ist ein Zeuge. Du bist immer ein Zeuge, ob du möchtest oder nicht. Und das dritte und letzte, Jesus sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, Dunamis. Das heißt, ein Mensch muss wiedergeboren sein vom Heiligen Geist. Wenn du nicht wiedergeboren bist vom Heiligen Geist, dann bist du kein Christ. Und dann kannst du seine Kraft nicht kennen. Denn die Kraft kommt nur vom Heiligen Geist. Und ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt sagt Jesus, wie das gehen wird. Sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria, und bis an das Ende der Erde. Das ist die Vorgangsweise. Und Jesus sagt, meine lieben Jünger, ihr beginnt in Jerusalem. Und dann darüber hinaus. Ich kann mir vorstellen, den Jüngern wäre es lieber gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, meine lieben Jünger, packt eure Sachen, geht nach Rom, da kennt euch niemand, und dort seid meine Zeugen. Und dort werde ich meine erste Gemeinde bauen. Aber Jesus hat gesagt, liebe Jünger, ihr beginnt hier zu Hause in Jerusalem. Jerusalem war der Ort, wo alle Menschen, diese 11 Jünger, der 12. hat sich aufgehängt, auch keine gute Promotion, wo alle Leute diese 11 Jünger kannten. Die wussten, die sind davon gelaufen. Die wussten, wie schwach sie waren. Die wussten, dass sie dauernd Fische fangen wollten, aber nie was gefangen haben. Die wussten, dass die Jünger Versager sind. Und Jesus hat gesagt, ich möchte, dass ihr da beginnt, wo jeder euch kennt. Wisst ihr, das steht jetzt nicht in der Bibel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus Folgendes sagte. Er sagte, Petrus, erinnerst du dich an das Mädchen, vor dem du mich verleugnet hast? Petrus, ich möchte dich bitten, bitte such das Mädchen, klopf an die Tür. Und sage, dass du mich kennst. Und erzähle ihr auch, dass ich lebe. Und dass ich sie liebe. Johannes, du warst der Letzte, der bei mir am Kreuz stand. Du hast den Hauptmann gesehen, der, nachdem ich gestorben bin, gesagt habe, wahrhaftig, dieser war der Sohn Gottes. Johannes, würdest du hingehen und diesen Hauptmann suchen? Geh in die römischen Baracken, dort wirst du ihn finden. Und sag ihm, dass er recht hatte. Ich bin es. Und ich lebe. Matthäus, du kennst die Orte, wo die Kriminellen wohnen. Würdest du hingehen und Barabbas suchen? Sag Barabbas, dass ich lebe. Er wird verstehen, dass ich einmal für ihn gestorben bin. Sag Barabbas, dass ich zweimal für ihn gestorben bin. Und sag ihm, dass ich ihn liebe. Thomas, würdest du zu den Soldaten gehen, die mich angespuckt haben und verspottet? Würdest du ihnen sagen, dass ich auch für sie gestorben bin? Andreas, geh du zu jenen Soldaten, die die Kleider aufgeteilt haben, meine Kleider. Du wirst sie erkennen, sie tragen sie wahrscheinlich. Erzähl ihnen, dass als ich zum Vater betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass ich sie gemeint habe. Und erzähle ihnen, dass ich auch für sie gestorben bin. Seht ihr, Freunde, das war ihr Jerusalem. Das war ihre Heimat. Es braucht viel Mut, zu den Menschen zu gehen, die deine Schwäche genau kennen. Eine Frage: Was ist dein Jerusalem? Wo sollst du die Woche hingehen? Ihnen erzählen, dass Jesus lebt und sie liebt. Es ist vielleicht der Ort, wo sie dein Versagen am besten kennen. Als ich vor 14 Jahren Leiter wurde vom Dauernhof, von dem Bibelschulzentrum da, ich wohne da. Ich bin im Nachbarort, in der Ramsau, das sind 2000 Einwohner, die kennen mich alle und ich kenne alle. Und die wissen genau, was ich getrieben habe. Die wissen das alle. Und wisst ihr, was sie sich gefragt haben? Der Hans-Peter wird Leiter von einem christlichen Zentrum. Jetzt hat er total durchgedreht. Wir kennen doch diesen Typen. Und als ich Direktor wurde, habe ich die alle eingeladen. Die ganze Kirchengemeinde, die ganzen Gemeindevertreter, Presbyter, alle eingeladen. Und habe ihnen gesagt, ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich hier der Leiter bin vom Dauernhof. Und ich wundere mich selbst. Da habe ich gesagt, ihr habt viel gehört von meinem Leben, was ich so getrieben habe. Ich habe ihnen gesagt, glaubt kein einziges Wort von dem, was ihr gehört habt. Die Wahrheit ist doppelt so schlimm. Aber ich stehe hier als ein Zeugnis dafür, was Jesus tun kann. Er kann sogar einen unmöglichen Menschen wie mich gebrauchen zu seiner Ehre und sich selbst verherrlichen. Und dann zu sagen, es tut mir leid für alles, was geschehen ist, müssen wir Christen wieder lernen. Das gehört in unser Vokabular. Und dann hat Jesus gesagt, ich möchte aber nicht nur, dass ihr in Jerusalem bleibt, sondern darüber hinaus geht nach Judäa, das ist die Provinz, Samaria, das sind die ihr nicht leiden könnt. Welche Menschengruppen gibt es, die du nicht leiden kannst? Jesus möchte dich auch dort haben. Und bis ans Ende der Welt. Und wisst ihr, was mir so beeindruckt hier? Jesus gibt ihnen hier klare Anweisungen. Und wisst ihr, was er dann nicht sagt? Was mich fast überrascht, einerseits nicht. Jesus sagt nicht, so Jünger, ich habe euch jetzt drei Dinge gesagt, wie es läuft. Irgendwelche Fragen? Hat er nicht gesagt. Freunde, es gibt keine Fragen mehr. Es gibt nur noch Gehorsam. Wenn Jesus gesprochen hat, und er hat nicht schwierig gesprochen, nicht kompliziert, gibt es keine Fragen mehr, nur noch Gehorsam. Und Gehorsam ist der eine Teil, den wir spielen müssen. Wir müssen Jesus ernst nehmen. Wir müssen glauben, dass Jesus kein Lügner ist und dass das, was er sagt, er tatsächlich meint. Jesus meint, was er sagt, und sagt, was er meint. Und dann gehen und im Gehorsam das tun, was er gesagt hat. Keine Fragen mehr. Nur noch gehen. Es ist eine wunderbare Sache. Wir müssen nicht nur gehen, sondern wir gehen aus seiner Kraft. Er steht uns bei im Heiligen Geist. Und so ließ Jesus damals 11 Männer zurück, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und wir haben es heute nicht zu verdanken, dass wir in Aidlingen uns treffen. 5, 6, 7.000 junge Leute da. Wegen 11 Männer. Die 11 Männer haben das nicht geschafft, sondern der Heilige Geist. Ich möchte euch was vorlesen. Das habe ich vor Jahren gefunden. Wurde unter der Hand weitergegeben. Sein Brief, den an Jesus. Und zwar die Jordans Unternehmensberatung GmbH schreibt den Brief an Jesus, Sohn des Josef, Schreinerei in Nazareth, 25.9.22. Und sie schreiben ihm, sehr geehrter Herr, herzlichen Dank für die Zusendung der Unterlagen der 12 Männer, die Sie für Leiterpositionen in der Organisation ausgewählt haben. Alle Kandidaten wurden in der Zwischenzeit diversen Prüfungen unterzogen, welche durch unsere Computer bereits ausgewertet worden sind. Dazu wurde auch ein jeder von Ihnen persönlich von unserem Psychologen und Berufsberater interviewt. Die Resultate aller Tests haben wir diesem Schreiben beigelegt und wir raten Ihnen, diese genauestens zu prüfen. In der Folge haben wir einige Kommentare zu diesem Auftrag zusammengestellt. Das Teil unseres Dienstes wird Ihnen nicht extra verrechnet. Unsere Mitarbeiter sind der Meinung, dass fast alle ihrer Kandidaten eine etwas fragwürdige Vergangenheit haben, sowie an beruflichen Fähigkeiten mangeln, sodass sie für ihre Art Firma und Unternehmen nicht geeignet wären. Wir raten Ihnen daher, Ihre Suche nach Personen fortzusetzen, welche berufliche Erfahrungen sowie Führungskapazitäten mit sich bringen. Simon Petrus ist emotionell unstabil und wird schnell wütend. Andreas hat absolut keine Führungskapazität. Den zwei Brüdern Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, sind ihre persönlichen Interessen wichtiger als Loyalität. Thomas scheint eine zweifelnde Natur zu haben und könnte somit einen schlechten Einfluss auf ihre anderen Mitarbeiter sein. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie aufmerksam zu machen, dass Matthäus auf der Schwarzliste der Vereinigten Jüdischen Geschäftsleute aufgeführt ist. Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus neigen eindeutig zu radikalen Handlungen und bei den Tests haben sich beide als manisch-depressiv erwiesen. Einer ihrer Kandidaten jedoch beweist großes Potenzial. Er ist ein Mann mit vielen Fähigkeiten und Kapazitäten. Er weiß es, mit Menschen umzugehen, hat ein gutes kaufmännisches Verständnis und sehr gute Beziehungen zu wichtigen Leuten in hohen Positionen. Er ist sehr motiviert, ehrgeizig und zuverlässig. Wir empfehlen Ihnen, Judas Iskariot als Ihre rechte Hand und Kontrolleur anzustellen. Alle anderen Fälle erklären sich von selbst. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrem neuen Unternehmen, hochachtungsvoll, Jordan Unternehmensberatung. Das ist das, was die Welt sagt. Aber weißt du was, wenn du ein Matthäus bist oder ein Johannes, reicht vollkommen aus, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Dann können durch Menschen wie dich und mich diese Welt verändert werden. Wir sind heute genauso fehlerhaft. Keine perfekten Menschen, aber erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ich schließe mit einem Zitat von Voltaire. Voltaire hat einmal zu einem Freund gesagt, das Christentum ist von 12 unwissenden Fischen eingeführt worden. Ich will der Welt zeigen, dass ein einziger Franzose es ausrotten kann. Könnte das Christentum vernichtet werden, so wäre Voltaire der Mann dafür gewesen. Er war das Idol seiner Nation. Die Theater von Paris und die Literaturkreise im ganzen Land verkündeten einstimmig sein Lob. Was er auch schrieb, Millionen von Menschen nahmen es begierig auf. Er besaß ein phänomenales Gedächtnis. Sein Sarkasmus war unübertroffen. Sogar die besonderen Zeitverhältnisse waren ungewöhnlich günstig für ihn. Er setzte sämtliche Fähigkeiten für das zerstörerische Werk ein, das Christentum auszurotten. Nun, Voltaire ist tot, aber der Glaube an Christus lebt und wächst weltweit, weil Jesus lebt. Er hat alle Autorität und er hat alle Kraft. Das ist dein Herr und mit ihm darfst du leben. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir in Dankbarkeit. Dankbar darüber, dass du uns nicht nur gesagt hast, was zu tun ist, dass du nicht nur die Autorität der Herr in unserem Leben bist, sondern du hast uns ausgerüstet mit deinem Heiligen Geist, mit Dunamis. Und alles, was du von uns verlangst, hast du bereits gegeben durch die Kraft deines Geistes. Danke, Herr Jesus, dass du nicht im Himmel geblieben bist, sondern dass du durch den Heiligen Geist zu uns gekommen bist und heute in uns lebst. Und so wollen wir aufhören, danach zu suchen, wie wir das Beste für dich tun können, und wollen lernen, darauf zu schauen, was du durch uns kannst. Wir wollen dir als Gefäße zur Verfügung stehen, bereit sein, uns von dir füllen zu lassen und im Gehorsam die Schritte setzen und dann sehen, wie du sie erfüllst. Herr, es ist so spannend, mit dir zu leben, weil du nicht nur der Herr bist, sondern auch die Kraft. Und so dürfen wir deine Zeugen sein, bei uns zu Hause, in unserer Familie und weit darüber hinaus. Herr, mögest du diese Leute segnen heute Morgen und zum Segen setzen für Tausende und Tausende von Menschen. Das bete ich im Namen unseres lieben Herrn Jesus. Amen. Gott segne euch, wünsche euch einen schönen Tag. Bis später.